Herzlich willkommen beim FEBAYER SportsTech Podcast, dem Podcast, bei dem es um Technologien für Trainer im Profisport geht. Hier werden Trainer sowie Experten und Hersteller von relevanten Sporttechnologien zu allgemeinen Fragestellungen, aktuellem Geschehen sowie Einzelthemen interviewt. Viel Spaß bei dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen zum 27. Podcast von FEBAYER SportsTech. Heute habe ich zu Gast Wolfgang Meyer, Sportdirektor beim Deutschen Skiverband. Wolfgang befindet sich gerade im Hotelzimmer in Finnland. Lieber Wolfgang, herzlich willkommen. Wie geht's dir?
Hallo Fee. Ja, mir geht's gut. Keine Probleme. Hier ist halt ein bisschen anders von der Helligkeit, wie es jetzt in Deutschland ist. Also bei mir wird es jetzt schon langsam wieder finster. Die Tage sind hier sehr kurz, aber jeder, der schon mal im hohen Norden war, und ich bin bei Kittila, Levi, da bin ich schon sehr nah am Pol dran, der weiß, dass sich um die Zeit das Tageslicht nicht so lange sehen lässt hier.
Dazu muss man sagen, ihr habt jetzt gerade 14 Uhr und es ist schon dunkel bei euch.
Ja, es dämmert jetzt.
Ja, ich freue mich ganz besonders auf dieses Gespräch mit dir. Wir haben mit dir den ersten Gast aus der Sportart Ski im Podcast. Wir hatten ja vor wenigen Wochen Nadine, die Sportdirektorin beim Deutschen Seglerverband hier, und jetzt bin ich auch ein bisschen gespannt, hier den Vergleich zu betrachten mit dir. Vielleicht fangen wir erstmal damit an, dass du deine Kernaufgabengebiete als in deiner Position als Sportdirektor beim Deutschen Skiverband einmal ganz in groben Zügen uns beschreibst.
Also ich habe eigentlich schon ein sehr breites Spektrum an Aufgaben. Auf der einen Seite, was den Sport betrifft, bin ich natürlich für die sportliche Ausrichtung verantwortlich, zusammen mit den Cheftrainern. Also wir haben einen Damen-Cheftrainer, einen Herren-Cheftrainer und einen Cheftrainer-Nachwuchs. Wir arbeiten in dieser Gruppe eigentlich die komplette sportliche Richtung aus. Also bei uns sind die Cheftrainer das, was in manchen anderen Disziplinen die Bundestrainer sind. Bei mir schlägt natürlich weiters noch auf das ganze Wirtschaftsthema, also die Budgetierungen. Wer bekommt was und wer bekommt wie viel? Dann gibt es das Thema der Behörden. Also wir sind ja sehr eng vernetzt mit den Behörden, Bundeswehr, Zoll, Landespolizei, Bundespolizei. Die meisten unserer Athleten sind, nachdem sie ihre Schule abgeschlossen haben, während der Zeit, während sie den Sport machen, mit Behörden verbunden. Und deshalb gehört es zu meinem Aufgabenbereich hier, ein Bindeglied zwischen dem Verband und den Behörden zu stellen. Dann gibt es das Thema der Schulen. Also wir haben Elite-Schulen des Sports. Auch das fällt unter meinem Arbeitsbereich. Und da gibt es natürlich das Thema des Nachwuchs und der Landesverbände, die letztendlich auch wieder in meinem Bereich fallen oder unter mir zusammenlaufen.
Ja, das ist durchaus ein breites Aufgabenspektrum. Und beim Training unterscheidet ihr dann auch nochmal weiter runter zwischen Training, Schneetraining und Athletiktraining. Beschreib uns doch einmal die verschiedenen Trainingsformen in Abgrenzung zueinander. So gut, Schneetraining ist, glaube ich, auch offensichtlich, aber da kannst du sicherlich auch nochmal die drei verschiedenen Trainingsarten voneinander abgrenzen.
Also das Schneetraining ist das Skifahren einfach, also wenn man das möglichst einfach darstellen möchte. Und das Athletiktraining ist die körperliche Ausbildung dazu. Also die Eintrittskarte für den guten Skifahrer, also der irgendwann einmal ganz vorne in der Weltspitze ankommen möchte, ist natürlich eine gewisse körperliche Voraussetzung dazu. Und die hat sich natürlich in den letzten Jahren, wie in den meisten Sportarten, schon massiv geändert. Also die ist hochprofessionell, die Athleten und Athletinnen sind natürlich auf einem sehr hohen Niveau austrainiert. Und das Thema ist, dass natürlich Ski-Alpin eine Sportart ist, die eigentlich sehr vielseitig ist. Wir brauchen auf der einen Seite eine gewisse Form der Kraftausdauer, wir brauchen extrem hohe koordinative Fähigkeiten, also was das Thema Gleichgewicht, Adaption an Unterlagen, also Pisten, Geländeübergänge und so weiter betrifft. Das ist ja am Schluss auch eine Sache der Bewegungskoordination. Wir haben insgesamt fünf verschiedene Disziplinen mit Super-G, Riesenslalom, Slalom, Parallelrennen und Abfahrt. Also auch hier ist eine hohe Anpassung gefordert, was die körperliche Voraussetzung betrifft. Und dann hast du natürlich das Thema, du musst gewisse Trainingsumfänge absolvieren können. Die Trainingsumfänge brauchen natürlich wiederum eine gewisse Form der spezifischen Ausdauer, der Grundlagenausdauer, und so summiert sich natürlich sehr viel Arbeit, was die körperliche Vorbereitung oder das körperliche Training betrifft. Auch ist es so, dass die Athleten nach jedem Schneetraining, also so wie heute zum Beispiel, haben wir in der Früh von heute war es einmal ein bisschen später, aber normal geht es immer sehr früh an. Wenn die Sonne aufgeht, dann sind wir eigentlich mit die Ersten am Hang. Wir haben dann 2,5 bis 3 Stunden Schneetraining, je nachdem in welcher Phase wir sind, teilweise auch noch mehr, bis zu 4 Stunden. Und am Nachmittag ist halt wieder das Athletiktraining dran, um letztendlich auch Bauch, Rücken und die entsprechende Muskulatur einmal zu regenerieren und auf der anderen Seite natürlich auch wieder zu stärken.
Das ist täglich, was du gerade beschreibst, jetzt zumindest jetzt in so einer Situation wie in Finnland derzeit, dass ihr dann diesen Umfang täglich fahrt, den du gerade beschrieben hast?
Ja, das ist ein tägliches Thema, aber mit verschiedenen Inhalten. Also wir haben nicht immer die gleichen Inhalte. Das geht auch gar nicht, weil du brauchst ja auch in der Periodisierung Phasen, in denen du Schwerpunkte setzt und dann Phasen, wo du nur Akzente drin setzt. Aber prinzipiell ist es so, dass nach jedem Schneetraining einfach ein Athletiktraining stattfindet, wie auch immer das von den Inhalten aussieht. Aber es geht definitiv nicht ohne. Und das Schneetraining ist halt die Disziplin, die man trainiert. Natürlich setzt sich Schneetraining, und das muss man mal so jetzt für die Nationalmannschaft betrachten, die fahren von Mai weg bis zum ersten Rennen. Mitte Oktober sind die ca. 75 Tage auf Schnee. Das hört sich jetzt einmal gar nicht so viel an, aber wenn Sie 75 Tage in diese Zeit reinlegen, dann ist es dann doch wieder relativ viel. Ja. Und das Thema ist natürlich, wir müssen immer dem Schnee hinterherfahren. Das heißt, wir sind also schon sehr angehalten, viel, viel zu reisen. Ja. Und das Schneetraining ist natürlich das teilt man von der Periodisierung in eine Erwerb, Anwendung und in eine gewisse variable Verfügbarkeit auf. Das heißt, es gibt Phasen, besonders im Frühsommer, wo man einfach nochmal die Technik prinzipiell überarbeitet. Dann versucht man, das anzuwenden, was man sich aneignet, nämlich in Form der Riesenslaloms oder Slaloms, je nachdem, welche Disziplin man fährt. Und dann kommt natürlich die variable Verfügbarkeit. Das heißt, man geht ab September, Oktober rein, wenn es also nahe den ersten Wettkämpfen kommt, in den sogenannten Wettkampfmodus über, wo dann das, was man sich über den Sommer erarbeitet, versucht man dann Wettkampfformen abzurufen. Wir haben am Wochenende 2 Weltcuprennen, also die Frauen sind jetzt hier, die haben 2 Weltcup-Slaloms. Normalerweise gab es ja hier immer das Damen- und Herrenrennen, aber aufgrund der Corona-Situation hat man ja von Seiten des internationalen Skiverbands letztendlich alles getrennt. Also es dürfen keine Damen mehr am gleichen Ort sein, wo die Herren sind, es dürfen keine Abfahrer mehr am gleichen Hang fahren wie die Techniker, und so hat man halt das komplett auseinandergenommen, weil man verhindern möchte, dass gewisse Teile ausfallen, also gewisse Teile meine ich, gewisse Teams oder Disziplinen ausfallen, weil halt Infektionen vorhanden ist. Das macht Sinn oder auch weniger Sinn, je nachdem, von welcher Seite man das betrachtet. Ich persönlich, mir ist das alles ein bisschen etwas zu sehr überzogen, aber das ist halt gerade so. Deshalb sind wir hier und fahren hier 2 Rennen der Frauen. Normalerweise gab es hier immer ein Damen- und ein Herrenrennen.
Okay, verstehe. Jetzt haben wir so ein bisschen aus der Vogelperspektive über die Trainingsform gesprochen. Du hast uns da mal einen Einblick gegeben, wie so ein Tagesablauf aussehen kann. Was einem als Außenstehender nicht immer unbedingt so präsent ist, auf die Fahrer wirken ja enorme Kräfte ein. Nenn uns hier doch erstmal ein paar Zahlen. Also was sind das für Geschwindigkeiten und auch Zahlen zu der Kraft, die auf den Fahrer einwirkt, dass man sich das mal ein bisschen quantifizieren kann sozusagen.
Naja, die Sportart ist eine sehr extreme Sportart. Wer sich damit auseinandersetzt, weiß ja auch, dass wir immer sehr gefährdet im Verletzungsthema sehr nah dran sind. Wir haben halt keine Schutzzonen, sondern du hast dann einen Rennanzug und sonst nichts mehr darunter. Aber wenn man jetzt in Zahlen geht, dann ist natürlich immer das, mit dem man am meisten angeben möchte, wenn ich das so formulieren darf, sind natürlich die Zahlen aus der Abfahrt raus, wo Höchstgeschwindigkeit wie zum Beispiel in Wengen erreicht werden, bis zu 150 Stundenkilometer. Wir haben in den Jahren immer Bodenreaktionskräfte gemessen, weil man muss ja wissen, dass Ski-Alpin eine Sportart oder eine der wenigen Sportarten ist, die überwiegend in der Exzentrik stattfinden. Das heißt, es wirken Kräfte auf den Körper. Und da ist es so, dass in dem Spitzenbereich bei den Herren Abfahrt bis zu 1,2, 1,3 Tonnen Bodenreaktionskräfte in den Kurven auftreten. Bei normalen Rennen, also Slalom und Riesenslalom, kommt es immer darauf an, wie der Radius ist und wie die Geschwindigkeiten sind. Aber die liegen beim Slalom zwischen 250 und 300 und beim Riesenslalom etwas höher, zwischen 350 und 400 Kilogramm. Bodenreaktionskräfte, also jeder Schwung erfordert von der Muskulatur diese Kraft ab, die sie kompensieren oder halten muss. Deshalb ist es ja eigentlich auch eine Kraftsportart mit einer ganz hohen Ausdauerkomponente drin. Und das macht es auch immer etwas schwierig zu trainieren, auch für die Leute, die sich mit dem Training beschäftigen, hier das Thema der Stoffwechselvorgänge und so weiter richtig zu treffen, weil es halt einfach einer der wenigen Sportarten ist, die bis zu 95% in der Exzentrik stattfinden. Also wir halten einfach in den Kurven die Kräfte, die auf den Körper wirken. Und das ist natürlich immer sehr herausfordernd. Das erklärt auch dem einen oder anderen das Thema der Verletzungen, was uns natürlich in den letzten Jahren immer mehr zu schaffen gemacht hat. Besonders weil halt das Thema Knie unser schwächstes Teil ist. Aber wenn man natürlich sieht, welche Kräfte auftreten, und dann kann man sich's ab und zu erklären, warum dieser Sport dann dieses hohe Verletzungsrisiko mit sich bringt.
Ja, absolut. Da würde ich, wie gesagt, gerne gleich auch noch mal näher drauf eingehen. Ich würde aber einen Moment dann noch mal gerne bei dem Thema Training bleiben. Also wir haben jetzt über diese wahnsinnigen Kräfte gesprochen, den starken Fokus auf die Exzentrik. Du sagst, es ist letzten Endes ein Kraftsportart und gleichzeitig ein Ausdauersportart. Das ist, wie du auch schon gesagt hast, auf einer Stoffwechselebene echt eine Herausforderung, ich sag mal, auf beiden Ebenen zu trainieren. Also welche Akzente setzt ihr hier? Wie sieht da die Periodisierung aus? Kannst du uns da nochmal ein paar mehr Einblicke dazu geben?
Also diese Sportart lässt extrem viel Variables zu. Also es gibt nur, man beginnt natürlich normalerweise immer im Frühjahr mit den Blöcken des Ausdauertrainings, dann kommt man in die Kraft. Kraft wird unterlegt mit Koordination, also das ist ja eigentlich nichts Neues. Das machen ja viele, viele Sportarten gleich, egal ob das jetzt im Wintersport ist oder in der Leichtathletik, dass man Kraft mit Bewegung koordiniert. Und dann gibt es ja diese Auflistungen dann, also die spezifische Auflistung dann vom Krafttraining her. Man geht natürlich auf der einen Seite über sehr hohe Kräfte, also über das sogenannte IK oder Maximalkrafttraining, wobei wir uns weniger im Maximalkrafttraining, sondern mehr im IK-Trainingsbereich aufhalten. Man versucht es dann im Laufe des Julis bis zum August zu koordinieren, natürlich auch mit einer gewissen Form der Ausdauer, eben weil wir halt in der Abfahrt bis zu 2 Minuten fahren, im Slalom bis zu 75 Tore haben und im Riesenslalom ebenso bis zu 65 Tore haben. Das heißt, du hast immer diese starke Komponente, zum Beispiel der Kraft, der hohen Kraft, dann versuchst du dies halt im Endeffekt umzulegen, dass du das möglichst 65 Mal auf einem ganz hohen Niveau wiederholen kannst. Das ist einmal bildlich so ein bisschen dargestellt, dass man ein bisschen ein Gefühl dafür kriegt. Und wenn man es von der Periodisierung betrachtet, braucht natürlich jedes dieser Themen eine gewisse Zeit. Man kann es, das kommt immer darauf an, welche Philosophie der Konditionstrainer hat. Man kann es an Trainingseinheiten fixieren, dass man sagt, okay, wir müssen mindestens 24 Einheiten dieser Form des Trainings machen. Oder manche gehen ja eher auf die Zeitkomponente und sagen, okay, ich brauche zwischen 4 und 5 Wochen dafür, um dieses Thema entsprechend zu trainieren, zu aktivieren. Und was halt dann entscheidend ist, ist, dass es natürlich auch festigen kann und dass ich mir Methoden und Trainingsübungen einfallen lasse, damit ich das möglichst lang in die Wettkampfphase oder Wettkampfzeit mit reinziehen kann. Deshalb sieht man ja oft so ganz unterschiedliche, wie soll man sagen, Performance-Kurven der Athleten. Man, es ist immer ganz nett, wenn man im Oktober beim Weltcup-Auftakt ganz vorne dabei ist, aber die Big Points, die werden meistens immer im Januar und im Februar gemacht, da wo man zum Beispiel Kitzbühel fährt, da wo man Wengen fährt, da wo man die Weltmeisterschaften und Olympischen Spiele besucht. Deshalb gibt es hier Athleten, die haben ganz unterschiedliche Verläufe. Das hängt zum Teil natürlich auch mit ihrem Training, mit ihrer Periodisierung zusammen. Mhm. Es gibt manche, die sind oft sehr früh auf einem sehr hohen Leistungslevel und die waren Champions, die können es dann ein bisschen nach hinten rausziehen. Aber da ist natürlich das Individuum, der Sportler selber, seine Konstellation, seine Voraussetzung ganz entscheidend. Und es ist halt entscheidend, wie clever ein Trainer seinen Athleten, wenn ich so bezeichne, wie er lesen kann. Ja.
Da kommen viele Faktoren zusammen, die das dann den Erfolg im Idealfall bestimmen. So, du hast eben Stichwort Verletzung Knie genannt. Knie und Rücken, denke ich, sind am häufigsten betroffenen Verletzungen bei euch im Skisport. Ihr habt hier ein Präventivkonzept entwickelt. Stell uns das doch hier einmal vor, bitte.
Ja, da muss man als Grundvoraussetzung dazu wissen natürlich, dass nur ein gesunder Athlet ist leistungsfähig. Es nützt nichts, wenn man zwar talentierte Rennfahrer hat und auch Rennfahrer mit bestimmten Begabungen, aber sonst immer leichte Verletzungen oder Blessuren mit sich rumtragen. Deshalb gab es ein Commitment unserer Cheftrainer, dass wir unbedingt dieses Thema Gesundheit oder gesunde Haltung und dann auch bei Verletzungen das Thema Rehabilitation in den Vordergrund stellen müssen. Ich habe es ja vorher schon mal gesagt, das Knie ist eigentlich der schwächste Teil in dem Körper. Man kann viele Studien nachschauen. Man sagt, das Kreuzband, das isolierte Kreuzband, hat eine Zugfestigkeit von ca. 50 bis 60 Kilo. Also man stelle sich vor, man hängt jetzt an so ein Kreuzband, wenn man es rausoperiert, 40 oder 50 Kilo dran und dann reißt es halt einfach ab. Jetzt in der Relation, damit man sich das vorstellen kann, wenn man von einem meterhohen Tisch zum Beispiel oder Stuhl drunter springen würde und man geht in die Landung, dann hat man gleich einmal das Zehnfache von seinem Körpergewicht in der Exzentrik auf der Muskulatur. Das heißt, wenn Sie 70 Kilo wiegen, von einem Meter hoch rutschen, dann sind es 700 Kilo Bodenreaktionskräfte. Jetzt kann man sich dann wieder vorstellen, wie schnell dann ein Kreuzband abreißt. Bei uns ist es so, wir fahren auf 1 bis 2 Millimeter so breit oder ist die Kante, auf die fahren, mit eben bis über 100 Stundenkilometer. Und wenn hier etwas nicht in den Achsen richtig verläuft und das Knie ein bisschen ausweicht, dann kann man sich vorstellen, wie schnell ein Kreuzband weg ist. Deshalb haben wir versucht, oder nicht, wir haben es nicht versucht, sondern wir versuchen es, wir optimieren es letztendlich auch von Jahr auf Jahr, dass wir präventive Konzepte aufbauen. Also wir versuchen, die Muskulatur so vorzubereiten, dass sie den Anforderungen statthalten kann. Wir können es zwar nicht garantieren, dass es immer so ist, aber wir haben durch unser Screening-Programm, also ein Programm, das wir aus den allen gänglichen Screenings, die es gibt, haben wir uns die Übungen rausgesucht, die skispezifisch sind, haben ein eigenes Programm zusammengesetzt. Alle Athleten werden 2 bis 3 Mal pro Jahr durchlaufen, dieses Screening-Programm, um festzustellen, gibt es muskuläre Defizite? Wenn ja, wo sind sie? Und B, was machen wir dazu, damit wir das möglichst schnell beheben können? Dann haben wir das Thema der Rehabilitation anders geordnet. Also wir haben Steuerkreise eingezogen. Das heißt, der operierende Arzt, der Trainer, der behandelte Physio oder die Physios, die Rehabilitationskliniken sind immer miteinander verbunden über jeden Schritt, den der Athlet letztendlich macht in seiner Wiederherstellung. Dann gibt es also die Tests dazu, die sind ja auch bekannt, also die Formulierungen sind bekannt, Back to Sports, Back to Competition. Da haben wir ganz spezifische Themen eingelegt, die nur wir in GLPin verwenden und auch, wie soll man sagen, die richtigen Übungen dann sind, die das Thema GLPin dann in der Belastung wieder widerspiegeln können. Das fordert im Endeffekt minimum drei Personen, die sich mit dem Thema eigentlich rund um die Uhr und das 365 Tage beschäftigen, weil wir fördern im Augenblick so circa 85 Athleten. Und du musst ja schon überrechnen, dass 20% sind sowieso immer draußen. Also die haben immer irgendwas. Das meine ich jetzt nicht negativ gegen die Athleten, sondern das bringt halt einfach dieser Sport mit seiner Anforderung mit. Also sind die Leute permanent im Einsatz, den Athleten wieder zurückzubringen und auf der anderen Seite die Athleten so vorzubereiten, dass wir möglichst wenig dieser Verletzungen haben.
Diese 20%, die du da jetzt genannt hast, fällt der Großteil dessen dann aufs Knie oder... Wie verteilen die sich dann nochmal?
Ja, das verteilt sich schon nochmal ein bisschen. Was bei uns natürlich ein Thema auch spielt, ist neben den Knie dann dieses Low Back Pain, also diese untere Rückenmuskulatur. Das liegt auch an der Art und Weise, wie Ski gefahren wird. Das würde jetzt zwar gerade mit den Rahmen springen, das hier zu erklären, aber es liegt an der Art und Weise, wie Ski gefahren wird, und es liegt auch an der Art und Weise, wie Kräfte und wie lange Kräfte in den Kurven auftreten. Aber das Low Back Pain macht uns seit vielen Jahren aufgrund dieses aggressiven Materials, das wir fahren. Und das ist ein Material, wenn man das nicht kennt, das kann sich, glaube ich, keiner so richtig vorstellen. Aber ihr könnt es euch nur mal so als Orientierung nehmen. Zum Beispiel Renji im Riesenslalom, gell? Also die zum Beispiel vom Lutz Stefan, die wiegen zwischen 12 und 12,5 Kilogramm. Also die beiden Ski. Jetzt geht es mal hin und nehmt eure Ski. Die wiegen nicht einmal ein Drittel von dem. Also da gibt es extreme Materialkompositionen bei den Skien, die das ermöglichen, dass man auf den wassergespritzten Pisten einfach so Ski fahren kann, dass der normale Zuschauer meint, okay, der fährt jetzt einen ganz normalen Berg runter, so wie er auch das tut. Bloß die Unterlage ist so eisig, bedingt natürlich der Wettkampfregeln, dass kein normaler Skifahrer nicht einmal einen Hauch eine Chance hätte, hier mehr wie 3 Schwünge auf so einer präparierten Piste zu machen. Ja,
sehr spannende Einblicke, lieber Wolfgang. Ich würde jetzt mich gerne so ein bisschen im zweiten Teil des Podcasts dem natürlich offensichtlichen Thema Technologien mit dir widmen. Ihr habt kürzlich die Athletenmanagement-Plattform Smarterbase bei euch eingeführt. Vielleicht kannst du uns da mal kurz umreißen, welche Arbeitsabläufe und Kernherausforderungen ihr damit Smarterbase löst, beziehungsweise eben auch, was da der Grundgedanke bei euch war.
Ja, das ist ein ganz normaler, ich denke, und das denken auch meine Cheftrainer oder auch viele Leute, die mit uns zusammenarbeiten, ohne eine vernünftige Trainingsdokumentation ist es total schwer nachzuvollziehen, wie kommt man zu einer gewissen Form und wie bewegt man oder entwickelt man sich weiter. Über Jahre immer wieder versuche, sowas wie eine Datenbank zu installieren mit entsprechenden Inhalten, sind aber eigentlich immer gescheitert, weil es nicht so einfach ist, weil die Leute immer unterwegs sind, weil sie an verschiedenen Orten trainieren und so weiter und so weiter. Wir hatten jetzt mit Smarterbase einen Kooperationspartner gefunden, der uns Möglichkeiten gegeben hat, die sportartspezifischen Themen zu bearbeiten. Also wir haben Stunden bekommen, Programmiererstunden, damit man den Sport auch versteht. Das ist ja, glaube ich, immer das größte Problem bei einer Dokumentation von Sportarten, die über eine Plattform drüber laufen, dass jede Sportart für sich selber eigentlich seine Inhalte selber definieren muss. Weil ein Fußballer ist kein Basketballer und ein Skispringer ist kein Ski-Alpin-Rennfahrer. Deshalb wird man zwar verschiedene Parameter brauchen und deshalb wird man auch verschiedene Bereiche brauchen, aber die werden doch immer wieder unterschiedlich sein in der Erfassung und auch in der Bewertung. Ein sehr wertvoller Teil ist das Monitoring. Also das persönliche Monitoring der Athleten, auch das gibt es in anderen Sportarten auch. Hier haben wir nicht das Rad neu erfunden, sondern wir haben uns angepasst an Themen, die bereits im Fußball schon länger auf der im täglichen Bereich waren. Es ist ja am Schluss immer ein Thema, kann man sich das leisten oder kann man es sich nicht leisten. Das ist auch das Thema, wie viel Wissenschaft bringt man in ein System rein oder nicht. Weil am Ende muss es ja immer finanziert werden. Mit Smarterbase haben wir jetzt, glaube ich, das Tool gefunden. Ich muss sagen, ich glaube, weil wir haben schon mehrere ausprobiert. Und da hat sich nach einer gewissen Laufzeit herausgestellt, dass sie dann doch nicht so praktikabel waren, wie wir es gebraucht haben. Und auch durch die Programmierung, die wir von der Firma bekommen, dass wir jetzt einmal einen Partner finden, der das, was wir an Daten aufnehmen wollen, also zum Beispiel seine Umfänge, Geschwindigkeiten, Hänge, Anzahl der Tore, Schneebedingungen und so weiter, dass wir das richtig zueinander ordnen können in Smarterbase. Was bei uns natürlich noch ein sehr wertvoller Teil ist, ist das Monitoring. Wir haben also bei Smarterbase auch dieses Monitoring etwas abgewandelt, für unsere Verhältnisse umgebaut, und das kommt auch bei den Athleten extrem gut an. Monitoring heißt, wir geben unsere täglichen Werte, wie man geschlafen hat, wie man sich fühlt, wie der Trainingsreiz war, welche Nachwirkungen des Trainings hatte auf das Individuum, auf den einen einzelnen Sportler und auch auf seinen Körper. Das wird halt hier mit dokumentiert. Und die große Ausrichtung wird irgendwann einmal sein, und das braucht eine Entwicklung, die ich gerne sehen würde, dass man alle Daten, die wir über den Sportler bekommen, auch die medizinischen Daten, ob das seine Leistungsdiagnostik ist, ob das seine Verletzungen waren, die Regeneration seiner Verletzung, sein Medical Treatment, seine Anti-Doping-Tests, seine kompletten Vorbereitungen im körperlichen wie also auch im Schneetraining, dass man das zusammenfassen kann und kann auf den Läufer X all seine Themen, die er bearbeitet, zusammenführen. Da sind wir zwar noch etwas weg, weil wir ja jetzt gerade mal im Anfang sind, genau, aber das ist ja das große Thema in den nächsten 4 Jahren, hier etwas zu erstellen, wo wir einfach einen besseren Blick auf den Athleten bekommen.
Ja, das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Wo wollt ihr damit hin? Nämlich dieses, ich sag mal, diesen 360-Grad-Blick. Und das ist ja auch gerade das, was Smarter Base mit den ganzen Eingabemethoden und Schnittstellen wunderbar auch abbildet, auch in vielen Vereinen auch schon so einsetzt. Und ja, ich glaube, ihr seid jetzt 2-3 Monate dabei, habt jetzt auch in der kurzen Zeit schon sehr viel mit dem System gemacht, so wie ich das von außen beurteilen kann. Und habt da aber dementsprechend auch noch viele Pläne, wie ihr eben da jetzt Smarter Base auch für die weiteren Bereiche nutzen wollt.
Noch eins, wirklich, das ist mir eigentlich schon wichtig, dass man das eigentlich erwähnen sollte da drauf. Bei aller Digitalisierung, die der Sport mit sich bringt, gell, und bei allen Möglichkeiten, die wir in der Analyse und in wissenschaftlicher Begleitung mitbekommen, wird am Schluss immer noch der Mensch übrig bleiben. Das ist so ein Bereich, den man gelegentlich, oder ich sehe es eigentlich tendenziell immer mehr, übersieht. Man glaubt, aber das ist, wie gesagt, das ist mein persönlicher Blick in der Interpretation von vielen Maßnahmen, die gestartet werden, dass die Digitalisierung im Sport letztendlich dann irgendwann einmal den Trainer und den Athleten ersetzen. Und das wird in 100 Jahren nicht sein. Ja. Ich bin trotzdem davon überzeugt, gell, dass man Spitzenleistungen bringen kann, wenn die, wie soll man sagen, die soziale Mischung, die Kompetenz zwischen dem Sportler und seinem Trainer auch die richtige sind. Das alles, was wir in der Digitalisierung machen, ist ein Hilfsmittel. Das ist Mittel zum Zweck. Ja. Das ist dazu notwendig, um das Individuum des Sportlers besser zu verstehen. Weil wir sagen immer, Spitzenleistungen ist eine Leistung, die ein Einzelner bringt, die das Individuum bringt. Und deshalb muss man bei aller Begeisterung für diese Themen, und ich sehe das schon auch bei uns im Sport, ich habe total viele Trainer, die sich lieber hinter einem Computer, jetzt wenn ich es so bezeichne, verstecken und irgendwelche Videoanalysen machen und irgendwelche Kräfte rausmessen, als dass sie sich mit dem Athleten hinsetzen und mit ihm ein Gespräch führen über das, was man hier draußen macht. Ein Gespräch führen, um ihn ein bisschen von der Empathie abzuholen, ihn zu verstehen. Weil das ist viel schwieriger, als wenn ich halt in verschiedenen Rechenprogrammen irgendwelche Daten und Zahlen zusammenfügen muss. Aber am Schluss glaube ich, und das ist mir total wichtig, dass am Schluss der Trainer und sein Athlet das entscheidende Team sind, das über absolute Topleistungen, also zur Entwicklung der Topleistungen beiträgt oder nicht. Und das wird niemals im Leben durch eine digitale Unterstützung oder durch Daten im Endeffekt kompensiert werden können.
Nee, kompensiert nicht, aber ich glaube, da reden wir ja auch dieselbe Sprache, aber es ist schon auch immer wieder wichtig, so wie du es jetzt auch getan hast, das natürlich zu erwähnen, weil da, glaube ich, auch die Erwartungshaltung nicht immer so ganz klar ist. Technologien sind in erster Linie ein Hilfsmittel, um Zeit zu ersparen, weitere Insights zu generieren und letzten Endes dann auch eine von vielen Stellschrauben, die zu einem Erfolg beitragen. Ne? Und je mehr Stellschrauben wir auf Optimum stellen können, dementsprechend höher wird die Erfolgswahrscheinlichkeit. Aber das, was das alles zusammenhält, ist sicherlich dann am Ende auch die Trainer-Sportler-Beziehung. Nichtsdestotrotz würde ich dennoch gern kurz mit dir beim Thema Technologie bleiben. Also wir haben jetzt so ein bisschen als über Smarter Base Initiativ gesprochen, wo ihr da jetzt steht, wo ihr da hin wollt. Aber um bei dem Beispiel zu bleiben, bei Smarter Base lassen sich ja eben auch ganz viele externe Daten anschließen. Welche weiteren Technologien setzt ihr denn hier ein, die potenziell dann gegebenenfalls dann auch mal in einem Smarter Base zur weiteren Auswertung landen können? Also ob das jetzt Diagnostik ist, Training oder eben auch die Analyse. Vielleicht kannst du uns da nochmal 1-2 Beispiele nennen, wie ihr da noch arbeitet auf der Ebene.
Was wir natürlich reinbekommen wollen, sind natürlich alle unsere medizinischen Daten, die wir haben. Also wenn man das so bezeichnen darf, also Das Thema, das uns natürlich immer beschäftigt, ist, wie therapieren wir die Leute? Welchen Einfluss hat das Training auf den Körper des Einzelnen? Das sind Themen, die wir auf jeden Fall in unsere gesamte Aufnahme reinbringen, weil wir wollen zum Beispiel diese ganzen Diagnostiken, die wir von einem Athleten über die Jahre hinweg gemacht haben, sei das, was seine allgemeine körperliche Verfassung betrifft, also auch die spezifischen Krafttests und Grundlagenausdauertests oder die Spiro-Themen, also der Sportmedizin, das letztendlich wollen wir immer zusammen koppeln können und zusammenfassen. Auch die GPS-Daten, die wir haben, also wenn jemand zum Beispiel Abfahrt fährt, wie er das fährt, weil wir haben viele, viele Einzelbereiche müssen die irgendwann einmal auf fokussieren, zusammen schmelzen oder zusammenführen können. Und das werden sicher Themen werden, die bei uns schon eine gewisse Herausforderung oder Entwicklungspotenzial haben. Wir vermessen zum Beispiel alle Weltcup-Rennen, also welche Abstände da dort gefahren werden. Jetzt müsste man eigentlich umlegen können, welcher Athlet hat im Laufe seiner Trainingszeit, also was weiß ich, wenn man jetzt zum Beispiel 3 Jahre aufzeichnet, kann sich am besten an bestimmten Kurssetzungen anpassen, an Kombinationen anpassen. Also da gibt es extrem viele, viele Bereiche, die wir aus dem Rückraum noch ordnen wollen und im Endeffekt unter den Athleten stellen wollen, sodass, wenn man dann auf den Athleten drauf geht, also zum Beispiel nimmt man den Stefan Luiz oder den Linus Strasser her, dann kommen einfach seine Werte aus dem Training raus, aus dem Training, das er umgesetzt hat, seine Werte zum Beispiel in der physiotherapeutischen Behandlung, wie haben Therapien angeschlagen bei ihm. Und dann kommt natürlich das große Thema nochmal des Materials dazu. Wann ist er mit welchem Material wie gefahren? Wann hat er unter welchen Bedingungen seine schnellsten Zeiten gefahren und. Ja. Also da kann man jetzt Attribute aufzählen, da reichen dann einmal 25 oder 30 nicht mehr, die letztendlich alle zueinander mal koordiniert werden sollten, um letztendlich dann einmal ein Bild über den Athleten zu zeichnen, wo man sagen kann, okay, wir haben auf der einen Seite seine Athletiktraining, sein Schneetraining, seine Wettkampfergebnisse, dann haben wir noch mehr dazu sein Material, was total wichtig ist, weil das Material bestimmt auch viel, wie gefahren wird. Also dann haben wir noch mehr dazu seine ganzen diagnostischen Daten, und es gibt dann ein wesentlich runderes Bild über den Athleten und auch dann mit der Strategie, wie man den Athleten letztendlich dann weiterentwickelt für seine Zukunft.
Ja, das Puzzleteil, beziehungsweise das vollständige Puzzle. Mit Hinblick auf den Wettkampf und aufs Training, kannst du mal ein, zwei Beispiele machen von Fragestellungen, die ihr dann in der Analyse mit reinnehmt?
Also, ich komme also mal ein Thema aufziehen, das war natürlich, ist das immer die Wege, die man fährt. Also, wir waren bei den Olympischen Spielen 2018 und haben die Amerikaner damals mit dem Buddy Miller mal so eine GPS-Messung gemacht. Also, der Marcel Hirscher, der im Endeffekt ja damals überlegener Olympiasieger geworden ist, ist im Endeffekt dann, also die Zahl stimmt jetzt nicht auf den Zentimeter, aber er ist im Endeffekt aus beiden Riesenslalom-Durchgängen ungefähr 50 Meter weniger weit gefahren, wie jetzt es zum Beispiel der Ted Ligety gefahren hat. Die 50 Meter haben im Gesamten zum Beispiel 1,8 Sekunden ausgemacht. Das sind Themen, die werden uns in Zukunft beschäftigen, die würde ich auch in der Analyse genauer sehen, genauso wie ich ganz gern das Thema Aerodynamik, Anströmung, also wie groß sind die Anströmungsflächen in der Abfahrt, wie groß sind sie im Slalom, wie groß sind sie im Riesenslalom. Man sagt ja, dass man bereits ab 15 Stundenkilometer Geschwindigkeit die Anströmungsfläche einen Einfluss auf die Geschwindigkeit, auf die Aerodynamik haben. Und wenn man sich jetzt vorstellt, wir fahren bei der Abfahrt, habe ich schon mal gesagt, im Schnitt 100 bis 110 Stundenkilometer schnell, dann fahren wir im Riesenslalom 70 bis 75, 80 Stundenkilometer, im Slalom doch auch noch 35 bis 40 Stundenkilometer schnell, dann kann man sich vielleicht vorstellen, welches Potenzial in Anströmflächen des Rennfahrers versteckt sind. Und damit natürlich auch technische Ableitungen, wie kann man zum Beispiel Fahrstile verändern oder Techniken verändern, dass man zum Beispiel in dem Thema Aerodynamik noch gewinnt. Unabhängig dann, dass man das Thema Spur, also Linie, wie kann ich den Schwung so fahren oder zirkeln, dass er wirklich der schnellste Schwung ist, also den wenigsten Weg oder die höchste Geschwindigkeit produziert. Das sind viele Fragen, die einfach nur so sporadisch geklärt sind, so ein bisschen pseudowissenschaftlich geklärt sind, weil man natürlich einmal im Windkanal war, aber ein Windkanal ersetzt nicht die Natur. Mhm. Also wenn man sich draußen bewegt, bewegt man sich deutlich anders wie in einem Windkanal. Und deshalb sind das genau die entscheidenden Themen nochmal, die man ins Analyseprogramm mit aufnehmen müsste, um hier nochmal Gesamtweiterentwicklung zu erzielen.
Aber jetzt unabhängig von, ich sag mal, der simulierten Situation im Windkanal, habt ihr noch keine wirklich praktikablen Wege gefunden, die Anströmflächen, ich sag mal, im realen Leben auf der Piste zu erfassen?
Nein, das haben wir nicht. Das war auch das Thema, wo ich dir schon mal gesagt habe, dass man sich einfach die Dinge dann leisten können muss. Weil ich bin überzeugt davon, dass es kein Problem ist, wenn man genug Finanzkraft dahinter hat, Leute dafür abzustellen. Aber das benötigt auch Messmaterial, benötigt Know-how und letztendlich benötigt es auch Menschen, die man bezahlen kann dafür, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen. Deshalb ist es ja gut, dass man Potenzial für die Zukunft hat. Da geht mir wenigstens nicht die Ideen aus, beziehungsweise die Ziele, die ich mir in die Zukunft setzen möchte und wo ich mir überlegen muss, wie kann ich schaffen, dass ich das den Sportlern zur Verfügung stelle. Also das meine ich, diese Themen zur Verfügung stelle und die Unterstützung zur Verfügung stelle, dass sie dann auf der anderen Seite einfach noch mehr aus dem ziehen, was sie tun.
Ja. Verstehe. Wo ihr ja schon sehr weit seid, ist das Thema Materialentwicklung. Also wenn ich jetzt selber einfach nur mal an meine eigene persönliche Skilaufbahn denke, wie die Skier ausgesehen haben, als ich angefangen habe, dann kam der große Umschwung, im wahrsten Sinne des Wortes, wo ich gefühlt nochmal neu lernen musste. Wie sind denn jetzt aktuell die Trends bei der Materialentwicklung? Wo geht sozusagen der Trend da gerade wieder hin?
Es ist halt einfach so, man kann es einfach ganz einfach runterbrechen. Das Material bestimmt die Art und Weise, wie Ski gefahren wird. Jetzt hat man natürlich immer versucht, aufgrund der Verletzungen das Material von den Talierungen her zu verändern, von der Steifigkeit, von der beziehungsweise von der Torsionssteifigkeit, von den Radien, von den Einzügen, also der Schaufeln, der Ende. Das ist eine Wissenschaft geworden. Natürlich hat der normale Skifahrer von den Carving-Ski extrem profitiert, weil es geht viel leichter, eine Kurve zu fahren, wenn man so einen talierten Ski fährt. Der Rennsport geht in eine ganz andere Richtung. Natürlich möchte der weiß, je einfacher der Radius zu fahren ist, je enger der Radius zu fahren ist, desto brutalere Kräfte baut er auf. So, und jetzt gibt es hier diese Gesamtherausforderung, dass man auf der anderen Seite ein Reglement erstellt, um den Athleten zu schützen, nämlich vor diesen heftigen Verletzungen, die so enge Radien mit sich bringen. Und auf der anderen Seite liegt es in der Natur des Menschen, dass er in den Rahmen seiner Möglichkeit immer wieder optimiert. Also die bauen halt dann Ski, die vor 10 Jahren noch ganz unvorstellbar waren, dass man mit einem Radius von 30 Meter auch eine Kurve fahren kann von 25 Meter. Aber aufgrund der Komposition, des Materials, das man verwendet und wie man die Ski gebaut hat, geht das jetzt auf einmal. Und das sind also so permanente Herausforderungen, die letztendlich bei uns aufschlagen, aber die für einen normalen Skirennfahrer kaum nachvollziehbar sind. Dann hat man das Thema der Bindungen, das Thema der Platten. Also der Platten, das sind die Erhöhungen. Dann hast du das Thema, und das ist das kniffligste Thema überhaupt, der Schuhe. Viele, viele Zuschauer glauben immer, dass beim Skirennsport der Ski das allein entscheidende Thema ist. Und das stimmt nicht. Es ist auch genauso der Schuh. Die Schuhe haben sich ganz heimlich, ganz leise verändert. Niemand hat darüber diskutiert, dass die Schuhe immer enger, immer dünner, der Kraftübertrag immer direkter auf den Ski geworden ist. Natürlich auch mit diesen engen und dünnen Schalen hat natürlich auch das Problem begonnen, dass man Schien- und Wadenbeinbrüche verstärkt hat im Vergleich zu früher, weil man kein Dämpfungsmaterial mehr hat, weil man die Kraft, die man unten auf den Ski aufnimmt, direkt an den Knochen entlang weiterlaufen lässt. Und das sind einfach Materialthemen, die beeinflussen die ganze Gesamtentwicklung, aber die beeinflussen natürlich letztendlich den Sport. Spitzenleute wie jetzt zum Beispiel der Hirscher, der hatte damals 4 Serviceleute um sich, die sich nur um die Abstimmung seines Materials gekümmert haben. Christoffersen möchte unbedingt 2 bis 3 haben, die nur schauen, wie bringt man Schuhe, Platten und Ski am besten zueinander. Und das ist so ein schleichender Prozess. Man erfindet jetzt nichts komplett Neues, wo man sagt, boah, jetzt haben wir eine ganz neue Thematik, sondern man optimiert, man stimmt ab, man feilt, man legt da einen Millimeter drauf, man zieht hier 2 Millimeter zurück, man setzt hier eine Erhöhung anders ein, man setzt hier zum Beispiel an den Skischuhen, dass man die Übertrag auf der Innenseite des Skischuhen aus Carbon gießt, weil dann einfach das Carbon ist steifer, der Kraftübertrag geht schneller und. Und da gibt's, das sind im Endeffekt Trends, die sind aber nicht so gravierend, dass man jetzt was komplett Neues erfindet, sondern es sind im Endeffekt eine Abstimmung und eine Veränderung im Detail.
Ja, eine Optimierung. Und das ist natürlich ohnehin spannend, das sehen wir ja gerade in vielen Bereichen, dass wir gerade in so einer Optimierungsphase sind, wo natürlich die Frage ist, wann kommt eigentlich noch die nächste, ich sag mal, Revolution, ob das jetzt in eurem Bereich das Material ist oder auf einer technologischen Ebene. Aber das sehe ich eben auch gerade in vielen anderen Sportarten, dass es einfach gerade im Moment wirklich eher noch darum geht, wie wir auf dem Level, auf dem wir ja bereits auch schon arbeiten, noch weiter verfeinern und optimieren und anpassen können. Vielleicht noch so ein bisschen daran anknüpfen, wir haben jetzt sehr viel über Material gesprochen, also ich zähle da jetzt mal Bindungen, Platten, Schuhe dazu. Gibt es darüber hinaus noch so die derzeit wichtigsten Trends für euch im Skisport, die du hier nochmal nennen kannst? Wo werden die größten Weiterentwicklungen vielleicht auch sein?
Also die größten Weiterentwicklungen werden sich natürlich auf der Abstimmung der körperlichen Leistungsfähigkeit auf des Materials betreffen. Das Material sich nochmal verändern, was man für Materialien hernehmen wird, um Ski schnell oder noch schneller zu machen. Es wird natürlich das Thema, das bei uns auch in der Zukunft nochmal ganz krass aufschlagen wird, was darf man denn für Wachse verwenden? Also man hat ja dieses Thema der Fluorverbote und so weiter gehabt. Man bewegt sich langsam in Bereichen rein, wo man zweite und dritte Dopingbereiche auftut, weil man kann natürlich mit Wachsen und mit Präparationen der Ski auch nochmal extrem viel an Geschwindigkeit gut machen. Das wird sicher so ein Trend sein. Aber am Schluss bin ich davon überzeugt, dass es das gesamte Individuum ist, mit allen seinen Facetten, an die man versucht, in jeder kleinen Facette, je nachdem, was man für einen Typ von Rennfahrer vor sich hat. Wir haben jetzt einmal das Thema Psychologie, Pädagogik und so weiter total ausgelassen. Das ist ein extrem spannender Bereich, der dann das ein oder andere wieder kompensieren kann, wenn jemand sich von seiner mentalen Ebene, also oder von mentalen Einstellung so brutal entwickelt hat, dass er den ein oder anderen materiellen Nachteil ausgleichen kann. Also ich würde es jetzt mir nicht zutrauen, würde es mir schon, aber ich würde mich nicht auf eins festlegen. Ich würde jetzt nicht sagen, okay, die Zukunft wird dadurch bestimmt, dass man nur die Ski nochmal besser macht. Sondern es nützt auch nichts, wenn man schnelle Ski hat, aber man hat den Athleten nicht, der die Ski da fahren kann. Und da brauche ich dann wieder eine körperliche Leistungsfähigkeit dazu. Und natürlich auch eine mentale Leistungsfähigkeit, dass man sich das zutraut, dieses Gerät dann so zu fahren, weil die Geräte bezeichne ich mit der Zeit als Waffen. Weil sie sind wirklich gefährlich, dass man das dann so hinbringt, dass man dann ein Maximum oder beziehungsweise ein Optimum an Leistungsperformance herausbringt oder erstellen kann.
Du hast doch mal im Gespräch gesagt, dass eben genau das Thema, das Individuum, der Mensch selber eigentlich der wichtigste Erfolgsfaktor ist. Das passt ja hier auch gerade wunderbar rein. Wie lässt sich das denn schulen? Also ich glaube, ich nehme das jetzt vielleicht einmal vorab. Ich denke, dass ganz, ganz viel eben in die Wiege gelegt ist, beziehungsweise wir da auch in der frühen Kindheit sehr geprägt werden. Aber ich bin mir sicher, dass du da nochmal ganz andere Aspekte hier anbringen kannst.
Ich glaube, dass es ganz entscheidend ist, dass man den Mensch kennt und dass man den Mensch, mit dem man gemeinsam arbeitet, dass man den versteht. Also das ist eine Frage immer für mich gewesen, des mündigen Athleten. Wie entwickeln wir dann mündige Athleten? Das ist ein extrem strittiges Thema, weil wer kennt denn schon sein Gegenüber so richtig, dass er weiß, okay, was beeinflusst ihn? Wo sind seine Ängste? Wo sind die Fürchte? Was ist für den wirklich wichtig, um eine bestimmte Leistung zu erbringen? Oder was muss passieren oder was passiert, wenn er aus seinem Gleichgewicht fällt, wenn er aus seiner Trittsicherheit rauskommt? Und das ist ein Bereich, der bei alledem, was Trainer an guten Dingen machen, doch aus meiner Sicht oft ein bisschen im Rückraum steht, weil das ist extrem schwierig, weil es sehr viel Zeit zueinander fordert und weil es auch viel Empathie fordert und weil man auch als Coach geschult sein muss, erstens einmal das Thema Vertrauen zu haben und dann auch die richtigen Fragen zu stellen und dann auch, wie soll man sagen, dessen Gegenüber zu verstehen. Aber da liegt für mich ein ganz hohes Potenzial drin, um letztendlich den Athleten auch entsprechend weiterzuentwickeln. Wir haben seitens des Schieferbahns uns schon immer wieder Leute geholt, die uns in diesen Bereichen coachen, aber wir können es immer noch nicht perfekt. Also wie gut kennt man seinen Athleten? Genauso kann der Athlet aber sagen, wie gut kennt man denn seinen Trainer? Was verbindet beide oder was trennt beide? Wo ist für den einen der Bereich, wo er nicht mehr weiter kann, weiß es der andere? Weiß er auch, wie er ihm eine gewisse Angst nehmen kann? Oder weiß er, wie er ihm Selbstvertrauen geben kann, um Aufgaben zu lösen? Nämlich bei Geschwindigkeiten von 120 Stundenkilometer 60 Meter weit zu springen oder 70 Meter. Und das ist am Schluss die Komposition, die extrem viel Raum noch offen lässt.
Ja, und diese mentale Ebene lässt sich ja eben aber auch sehr immer gezielter trainieren, weil wir eben auch immer mehr wissen und da auch immer gezielter dementsprechend, auch die Ebene ein bisschen trainieren und verbessern können. Es bleibt auf jeden Fall spannend und das sind so ein bisschen auch damit die Schlussworte von mir für die heutige Folge. Wolfgang, vielen Dank für die Einblicke. War wieder mal mega spannend. Vielen Dank für das Gespräch und alles Gute für dich nach Finnland. Euch eine erfolgreiche WM.
Genau, ich danke dir, Fee, dass du mir meine Möglichkeit gibst, also auch bei dir zu sprechen und dass man vielleicht den einen oder anderen auch auf eine andere Idee bringen kann, wie er seinen Sport betrachtet. Vielen Dank nochmal von meiner Seite.
Wunderbar.
Ciao, danke.
Tschüss.